hören einen Springer Medizin Podcast mit Partnern.
Was bedeutet das Ganze jetzt für die Hausarztpraxis? Die Therapie sollte hypogonadalen Männern nicht vorenthalten werden, weil Ängste aufgrund der Prostata oder auch im Hinblick auf kardiovaskuläre Ereignisse bestehen.
Sie hören einen Springer Medizin Podcast mit Partnern. Heute mit freundlicher Unterstützung von Bizarre Healthcare Germany. Es gibt wohl kein anderes Hormon, das so eng mit Männergesundheit assoziiert ist wie Testosteron. Oftmals gilt es lediglich als Sexualhormon, dabei ist seine Funktion im Körper wesentlich vielschichtiger. Es steuert diverse Stoffwechselprozesse, reguliert Muskelmasse und Knochendichte, beeinflusst die Psyche und das kardiovaskuläre System. Ein Testosteronmangel, auch männlicher Hypogonadismus genannt, kann sich entsprechend weitreichend auswirken. Und das ist das Tückische, denn so vielschichtig Testosteron im Körper wirkt, so diffus fallen die Symptome aus, wenn es fehlt. Erschöpfung, Gewichtszunahme, Stimmungstiefs, metabolische Auffälligkeiten, all das lässt sich leicht auch anderen Ursachen zuschreiben. Testosteronmangel wird in der Hausarztpraxis daher häufig nicht als solcher erkannt, obwohl der Patient vielleicht schon seit Jahren darunter leidet. Es lohnt sich also, genauer hinzuschauen. Denn eine Testosterontherapie kann nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen erheblich verbessern, sie kann auch das Risiko für Folgeerkrankungen wie Adipositas, Diabetes Typ 2 oder Bluthochdruck senken. Und sie ist keineswegs Spezialisten vorbehalten. Auch Hausärztinnen und Hausärzte können sie durchführen. Wie man einen Testosteronmangel im Praxisalltag zuverlässig erkennt, welche Patienten besonders im Blick behalten werden sollten und was bei der Therapie zu beachten ist, darüber spreche ich heute mit Dr. Alexander Sahi. Er ist Androloge und Urologe in einer Privatpraxis in Köln. Guten Tag, Herr Sahi.
Guten Tag, Frau Ring. Ich freue mich, dabei zu sein und ich freue mich, Ihnen so gut wie möglich Rede und Antwort zu stehen.
Herr Sahi, fangen wir gleich mal an. Wann ist denn ein Testosteronmangel wirklich ein Mangel? Man könnte ja meinen, der macht sich erst bei einer erektilen Dysfunktion bemerkbar.
Ja, also Testosteron, da muss man ein Stückchen weiter ausholen. Testosteron ist ein essentieller Bestandteil bei der Entwicklung des Mannes. Es übernimmt eine Vielzahl an Wirkungen und Funktionen und dabei spielen sexuelle Qualitäten, Leistungen nur eine untergeordnete Rolle. Vielmehr ist auch das Wachstum der Haare, das Blut oder die Bildung des Blutes, das Ausbilden der Muskulatur, auch die Dichte der Knochen, das heißt die Konsistenz der Knochen, das Nervensystem und auch psychische Faktoren von dem Hormon beeinflusst. Und aufgrund von der Vielzahl an Wirkungen, die dieses Hormon übernimmt, gibt es auch eine Reihe von Symptomen. Ja, da kann man natürlich die klassischen Symptome als allererstes herannehmen. Klassische Symptome wären Einschränkung auf der Ebene der Sexualfunktion. Das kann mit einer reduzierten sexuellen Appetenz, sprich Libido, einhergehen. Das kann mit dem Verlust an Vitalität und Agilität einhergehen. Aber man muss auch im Auge behalten, dass es eine Reihe von untypischen Symptomen gibt, die mit einem Testosteronmangel vergesellschaftet sind. Und das könnten zum Beispiel eine Anämie, das heißt eine relative Blutarmut sein. Das tritt nicht immer auf, kann auftreten, muss man als Indiz berücksichtigen. Genauso auch eine Osteoporose beim Mann sollte einen hellhörig werden lassen und immer den Hormonstatus im Auge behalten. Aber auch ganz bekannte Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel eine Insulinresistenz oder auch die Zunahme von viszeralen Bauchfett kann durch einen Hormonmangel begründet sein und das als Symptom dann auftreten. Man muss im Alltag vor Augen haben, dass im Alter steigt das Risiko, einen Hormonmangel zu bekommen. Das liegt weniger am Alter selbst, sondern vielmehr an Begleitumständen, Begleiterkrankungen, aber auch Medikamente können eine Rolle spielen. Interessanterweise, ich war selbst ganz überrascht, dass die am häufigsten eingesetzte Medikamentklasse, die zu einem Hormonmangel führt in Deutschland, sind Opioide, das heißt starke Schmerzmittel. Der Gebrauch ist da deutlich höher, als man denken mag. Wenn man eine Symptomatik erkennt, dann muss man natürlich die Blutwerte bestimmen. Ja, was bestimmt man da? Auf jeden Fall das Gesamttestosteron und aber auch das freie Testosteron.
Kann man denn in der Hausarztpraxis allein anhand körperlicher Symptome einen Testosteronmangel feststellen oder braucht es da immer eine Laboranalyse?
Also natürlich, um die Diagnose zu sichern, ist ein integraler und obligater Bestandteil auf jeden Fall die Laborergebnisse. Aber was man natürlich ganz einfach machen kann, und das ist natürlich das Werkzeug eines jeden Arztes und insbesondere Hausarztes, dass man natürlich erstmal sich mit dem Patienten beschäftigt und aufmerksam Symptome erfragt. Und wenn Symptome genannt werden, kann das ein Indiz sein. So, welche Symptome haben hier eine besondere Relevanz? Ich hatte das eingangs schon angekündigt. Das sind zum Beispiel eine verminderte Libido, die Abnahme, morgendliche Erektion. Ganz wichtig, die Abnahme. Man darf nicht nur isoliert drauf schauen, gibt es die nicht mehr. Man sollte auch wirklich konkret erfragen, hat sich die Frequenz verändert? Faktoren wie Antriebslosigkeit, Mattheit können ein Indiz darstellen, Fatigue. Die Zunahme von viszeralem Fett, viszerales Übergewicht, sollte einen auch immer an einen Hormonmangel denken lassen. Insgesamt Abnahme der Muskelmasse, in dem Zusammenhang auch metabolische Störungen, zum Beispiel eine Insulinresistenz im Sinne eines Typ-2-Diabetes, genauso oder auch gleichermaßen wie eine Abnahme der Knochendichte. Osteoporose kann ein Symptom sein und auch ein untypisches Syndrom, sieht man aber sehr häufig, wäre eine relative Blutarmut, eine sogenannte Anämie. Faktoren, die auch gesehen werden könnten, ich weiß jetzt nicht, ob der Hausarzt gleich so weit ist, das auch zu untersuchen, wäre ein reduziertes Hodenvolumen. Da braucht es auch einige Erfahrungen, um überhaupt beurteilen zu können, ist das Volumen reduziert, ja oder nein. Denn die Volumenunterschiede eines gesunden Hodens sind sehr groß. An der Stelle vielleicht für jeden, den es interessiert, ein gesunder Hoden ist zwischen 12 und 30 Milliliter groß. Also das ist eine sehr große Dispersion und alles, was dazwischen ist, ist okay. Andere Faktoren, das weist dann aber doch eher auf ein genetisch oder eine spezielle Form eines Hypogonadismus hin, könnte eine verminderte Körperbehaarung sein oder ein verminderter Bartwuchs oder gar das komplette Ausbleiben, schwere depressive Verstimmung oder depressive Stimmungslage und auch Einschränkung kognitiver Funktion. So, wenn solche Symptome erfragt werden oder nachgewiesen werden, dann sollte natürlich eine Blutuntersuchung erfolgen und die kann auch von jedem Hausarzt, von jedem Arzt durchgeführt werden. Und was macht man da? Ganz einfach, Blutabnahme, man bestimmt den Testosteronspiegel.
Und wie sollte so eine Messung dann durchgeführt werden? Also welche Werte sind dabei dann relevant?
Also erstmal ist es immer wichtig, man möchte bei der Diagnostik eines Hypogonadismus mindestens 2 Blutwerte haben, natürlich auf nicht aufeinanderfolgenden Tagen, um die Diagnose wirklich zu sichern. Optimalerweise macht man die Blutabnahme morgens und im nüchternen Zustand. Warum morgens und im nüchternen Zustand? Das kann man auch ganz einfach erklären. Erstmal Nahrungsaufnahme verändert den Testosteronspiegel ein wenig. Der Effekt ist nicht besonders signifikant, senkt den Spiegel maximal um 5-10%. Und wenn man jetzt Männer unterscheidet in junge und alte Männer und dann ziehe ich mal eine Grenze im 50. Lebensjahr, ist es so, dass die jungen Männer starke Spiegelschwankungen haben. So haben junge Männer den höchsten Testosteronspiegel in den Morgenstunden. Ich sag mal so zwischen 8 und 10 Uhr. Das ist auch der Grund, warum man da gerne den Blutwert bestimmen möchte. Im Tagesverlauf sinkt bei diesen Männern der Wert ab. Und am Abend in etwa um 20 Uhr ist der Spiegel im Gegensatz zu dem Spitzenwert am Morgen 30% gesunken. Wenn man das vor Augen hat, kann man zu jedem Zeitpunkt Blutwerte abnehmen. Sollte man aber berücksichtigen und bei einer Kontrolle die gleiche Uhrzeit wählen, um das repräsentativ vergleichen zu können. Wichtiger Hinweis, und das auch für alle Hausärzte und Allgemeinmediziner, bei einem Mann über 50 sind die Spiegelschwankungen über den Tag gesehen sehr gering. Das heißt, man könnte sowohl morgens als auch abends oder am Nachmittag die Blutabnahme machen und es ist trotzdem aussagekräftig. Allerdings zur Argumentation vor Versicherung muss man 2 Kontrollen morgens und nüchtern angeben. So, wir bestimmen den Testosteronwert und das freie Testosteron. Das freie Testosteron müssen Sie nicht extra ankreuzen, das kann man mathematisch berechnen. Man bestimmt einfach das Testosteron und den sRGB-Spiegel. Dann gibt es viele Konvertoren, es gibt Apps dafür, man kann den freien Testosteronwert auch bestimmen. Und wenn man diese Werte hat, kann man sich anhand der Referenzen natürlich genau anschauen, liegt hier ein Mangel vor, ja oder nein. Das Ganze in Zahlen ausgedrückt, man redet von einem Testosteronmangel, wenn Symptome vorliegen und ein Testosteronspiegel von kleiner gleich 12 Nanomol pro Liter nachgewiesen wird. Viele Labore geben die 100 Nanogramm pro Milliliter an und da wäre der Wert 3,47 und fürs freie Testosteron gilt europaweit ein Wert von 220 Picomol pro Liter. An der Stelle sei auch hinzugefügt, dass es gibt noch zusätzlich einen Graubereich. Dieser Graubereich, der geht bis knapp 15 Nanomol pro Liter. Der Graubereich ist so definiert, als dass die Männer, die in diesem Bereich sich aufhalten und Symptome haben, die vergesellschaftet sind mit einem Testosteronmangel, wahrscheinlich davon profitieren, wenn man den Spiegel anhebt, obwohl die per Definition eigentlich gar keinen Hormonmangel haben. Wenn man dann die Blutuntersuchung gemacht hat, man hat sie zweimal gemacht, der Patient hat zweimal erniedrigte Werte und entsprechende Symptome, besteht die Indikation zur Testosteronersatzbehandlung.
Angenommen, man hat jetzt also den Testosteronmangel bestätigt. Welche Therapieoptionen gibt es hier?
Also in Deutschland stehen nur eine eingeschränkte Anzahl von Therapieoptionen zur Verfügung. Die kann man erstmal in drei Gruppen einteilen. Das sind die Gele, Testosterongele. Es gibt die Injektion und es gibt auch orale Präparate, sprich Tabletten. Letztere spielen im klinischen Alltag keine Rolle. Deswegen möchte ich da gar nicht weiter drauf eingehen. Wenn wir uns jetzt mal die gängigen Produkte angucken, die genutzt werden, das sind die Gele und die Injektion, muss man ganz klar sagen, sowohl die Injektion als auch die Gele haben Vor- und Nachteile. Aus meiner persönlichen Erfahrung nutze ich zu Beginn einer Behandlung gerne Gele. Erstmal, die sind ganz einfach in der Handhabung. Also jeder wird in der Lage sein, ein Gel auf die Haut zu platzieren. Es ist schmerzfrei, es ist nicht invasiv. Man kann die Dosis wunderbar anpassen und sollten unerwünschte Nebenwirkungen auftreten, lässt man das Präparat weg und binnen weniger Tage ist der Effekt raus. Negativer Aspekt ist, sofern man das als negativ empfindet, man muss täglich das auftragen. Das Ganze sollte man morgens machen. Das ist sehr wichtig, damit man einen konstanten Spiegel hat, dass das Ganze auch konsequent durchgeführt wird. Man sollte darauf achten, dass die Übertragung an Drittpersonen nicht passiert, wobei man sagen muss, damit wirklich eine Frau, die in Kontakt mit ihnen kommt, dass sie da negative Aspekte mit sich bringt, da müsste man sie schon darin baden und das tagtäglich machen. Also man muss jetzt keine größere Angst haben, dass man das an Frauen oder meinetwegen auch an Haustiere, die Frage kommt häufig, überträgt. Bei den Injektionen gibt es zwei unterschiedliche. Das sind einmal die langwirksamen Depotpräparate, die spritzt man in der Regel alle 3 Monate, das ist das Testosteron Undecanoat und davon abzugrenzen das Testosteron Enantat, was in der Regel alle 2 Wochen injiziert wird. Beides kommt in den Muskel. Dafür ist es vorgesehen, damit die Aufnahme auch relativ schnell vonstatten geht. So, die Leitlinie empfiehlt nach Beginn der Testosteronbehandlung, dass man das erste Mal die Blutwerte nach 3, dann nach 6, dann nach 12 Monaten bestimmt, bevor, sofern alles in Ordnung war, ein jährliches Intervall durchgeführt wird. Ich persönlich würde nach Einleitung oder nach Initiierung einer Therapie die erste Blutuntersuchung nach 6 Wochen machen, respektive wie das Allgemeinbefinden und die Blutparameter sind, dann nach 3 Monaten, dann nach 6, dann nach 12, bevor ich in ein jährliches Intervall übergehe.
Gibt es denn Faktoren, die vor einem möglichen Therapiebeginn beachtet werden müssen?
Ja, definitiv. Bei jeder Medikation sollte man mögliche Risiken, Folgeerkrankungen im Auge haben. Hier ist es besonders wichtig, eine absolute Kontraindikation ist ein unbehandeltes Prostatakarzinom, ganz wichtig, unbehandelt. Wir kommen auch gleich nochmal dazu, ob Testosteron und Prostatakarzinom zusammenhängen. Gleiches gilt für das Mammakarzinom, extrem selten. Dennoch darf man das nicht aus dem Kopf verlieren. Wenn ein Patient eingangs schon unter einer Polycythämie leidet, dementsprechend könnte man sehen, der Hämatokritspiegel ist schon sehr hoch. Kave hier immer, Patienten mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, die sind da sicherlich besonders gefährdet. Da muss man vorsichtig sein. Und ganz, ganz wichtig, bestehender Kinderwunsch, ja oder nein? Das sollte immer abgefragt werden, auch wenn man selbst den Eindruck hat, dass der Patient das zeugungsfähige Alter schon überwunden hat, man weiß es nie, man erlebt da Fälle, immer fragen, ob ein Kinderwunsch besteht. Ganz kurz, warum unerfüllter Kinderwunsch? In den Hoden haben wir einen 50- bis 100-fach höheren Testosteronspiegel als im Serum. Der ist wichtig, dass es nicht zur Apoptose der samenproduzierenden Zellen kommt. Wenn wir jetzt exogen Testosteron zufügen, steigt im Serum der Testosteronspiegel an, aber als negative Rückkopplung sinkt er im Hoden selbst. Und das wiederum hat einen negativen Einfluss auf die Samenproduktion. Aber dieser Effekt, der ist umkehrbar, sprich in den allermeisten Fällen reversibel. Vor Einleitung einer Testosteronbehandlung, insbesondere bei Männern ab einem mittleren Lebensalter, sollte dementsprechend auch der PSA-Wert bestimmt werden. Denn wir können natürlich so nicht sicherstellen, dass der Patient kein Prostatakrebs hat, aber es könnte ein Indiz liefern. Eine digital-rektale Untersuchung kann durchgeführt werden. Diese hat in den letzten Jahren ein Stückchen weit an Bedeutung verloren im Rahmen der Vorsorge, weil doch relativ ungenau. Im Notfall Ultraschall-PSA-Wertbestimmung und bei offenen Fragestellungen, dann macht man noch ein MRT. Und wenn das alles negativ ist, dann kann man guten Gewissens eine Therapie einleiten.
Auf welche Patientengruppe sollte dann besonders geachtet werden?
Also hier ist es besonders von Interesse für die allgemeine Mediziner, weil ich denke, die Patientengruppe, die Sie wahrscheinlich auch sehr häufig, vielleicht auch am meisten sehen, nicht nur Männer, aber jetzt Männer, die unter Übergewicht, Adipositas leiden. Das Ganze kann schon vergesellschaftet sein mit einem Typ-2-Diabetes oder insgesamt metabolisches Syndrom. Diese Männer sind suspekt von vornherein. Da sollte man immer explizit mal nach Symptomen fragen und auch die Testosteronwerte dann kritisch beurteilen. Die häufigen Volkserkrankungen, die sind doch relativ häufig mit einem Testosteronmangel vergesellschaftet. Und das Ganze führt dann auch zu einem Teufelskreis. Aufgrund des Mangels bestehen Symptome, Beschwerden. Aber aufgrund der Beschwerden ist es schwer, am Lifestyle etwas zu ändern, um positiven Einfluss auf den Stoffwechsel zu nehmen. Ja, und das Ganze unterhält sich dann selbst und kann auch Begleitkrankheiten begünstigen.
Inwiefern handelt es sich denn dann um einen Teufelskreis? Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausführen? Und kann so ein Teufelskreis eigentlich mit einer Testosterontherapie dann auch durchbrochen werden?
Also der Teufelskreis, den ich im klinischen Alltag am häufigsten sehe, ist die klassische Situation. Es kommt ein übergewichtiger Mann zu mir. Der übergewichtige Mann, der hat ein erhöhtes viszerales Körperfett. So, und das viszerale Körperfett stört seine Testosteronproduktion, denn das Testosteron, was gebildet wird, wird vermehrt in Östradiol umgewandelt. Das Ganze passiert durch ein Enzym im Fettgewebe, die sogenannte Aromatase. Als Folge von dem Übergewicht kommt es zu einem Testosteronmangel. Und der Testosteronmangel an sich, unabhängig davon, dass er die Motivation, die Vitalität, die Agilität torpediert, erschwert das wiederum das Abnehmen. Und das Risiko für die Entwicklung eines metabolischen Syndroms ist somit erhöht. Also die Männer, wenn man einem Mann, der einen funktionellen Hypogonadismus hat, und das haben diese Männer, die haben jetzt keine genetische Störung, sagen würde, Sie müssen als erstes ihren Lifestyle ändern, damit sich der Stoffwechsel erholt, fallen ihm diese Lifestyle-Änderungen extrem schwer aufgrund seines Mangels. Lifestyle-Änderungen werden immer als schwer durchführbar empfunden, aber dieser Patientengruppe fällt das dann nochmal besonders schwer vor. Liegt hingegen bereits ein Testosteronmangel ohne viszerales Übergewicht vor, steigt das Risiko, dass er vermehrt Viszeralfett einlagert, eine viszerale Adipositas entwickelt, weil Testosteron ja auch für den Abbau benötigt wird. So, wenn man jetzt diesen Patienten was Gutes möchte, natürlich wäre es am schönsten, wenn die Menschen oder die Männer in Eigeninitiative ihr Leben in die Hand nehmen, ihre Ernährung ändern, Sport treiben, ihre Lebensgewohnheiten oder die ungesunden Lebensgewohnheiten minimieren. Ja, aber das Ganze in der Praxis funktioniert nicht gut. Um ihm da unter die Arme zu greifen, kann eine Testosteronbehandlung sehr, sehr nützlich sein. Die Männer sind gleich besser drauf, motivierter, und das Ganze hilft in den Patienten wieder auf Spur zu bekommen. Wenn wir jetzt noch ein wichtiges Thema, was im Alltag eine große Rolle spielt, ist der Typ-2-Diabetes. Da gibt es auch eine sehr, sehr schöne Studie. Die ganze heißt T4DM, also Testosterone for Diabetes Mellitus. Und hier konnte gezeigt werden, dass die Testosterontherapie bei Typ-2-Diabetes-Risiko, also sprich bei prädiabetischen Patienten, das Risiko um 49% senken kann. Also das ist wirklich ein hoher Wert. Und das muss man sich vor Augen halten. Häufig gassieren immer noch viele negative Vorteile gegenüber Testosteron. Man bringt das in Verbindung mit Steroidmissbrauch, anabole Behandlung. Hier geht es dadurch, etwas zu ersetzen, was dem Körper fehlt, um so positiven Einfluss auf den Stoffwechsel und die Gesundheit des Menschen zu nehmen.
Diabetes Typ 2 haben Sie jetzt genannt. Gibt es denn noch andere Begleiterkrankungen, auf die besonders geachtet werden sollte?
Ja, also zum Beispiel die Anämie, das heißt die relative Blutarmut, hatte ich schon genannt. Auch hier wurde im letzten Jahr, vorletzten Jahr eine wirklich sehr, sehr groß aufgenommene Studie publiziert, auch ganz hochrangig, die sogenannte Traverse Study. Da war eine Substudie, da hat man sich damit auseinandergesetzt, Thema Anämie bei Männern. Und hier konnte gezeigt werden, dass die Testosterontherapie eine vorhandene Anämie beheben oder, falls neu aufgetreten, verhindern kann oder verbessern kann. Und wenn wir jetzt auf die mentale Gesundheit einen Blick werfen, Thema Depression oder depressive Stimmungslage, da konnte gezeigt werden, dass Testosteron ist unheimlich wichtig für das psychische Gleichgewicht, für eine positive Stimmung. Dementsprechend, wenn das Ganze fehlt, leidet man unter Burnout-ähnlichen Symptomen. Das ist natürlich sehr weit gefasst, und Antriebsschwäche.
Und wie verhält es sich eigentlich mit kardiovaskulären Ereignissen?
Das war immer ein sehr großes Thema. Man hatte natürlich Angst, dass man dem Patienten auf der einen Seite was Gutes tun möchte, auf der anderen Seite was Negatives produziert. Und das war Grund und Anlass für die FDA, ein Expertenpanel ins Leben zu rufen. Und da auf dieser Basis ist auch diese Traverse Study entstanden, die 2023 publiziert worden ist. Da hat man sich mit hypogonadalen Männern beschäftigt, sprich Männer, die einen Testosteronmangel haben, mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko. Bei der Studie wurden die Männer, vielleicht das als kleine Anmerkung, allesamt mit einem Testosteron-Gel behandelt und nicht mit einer Injektion. Und hier konnte gezeigt werden, obwohl man wahrscheinlich das Gegenteil zeigen wollte, konnte aber gezeigt werden, dass die Testosterontherapie nicht das Risiko erhöht, schwere kardiovaskuläre Ereignisse zu erleben, wie zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall. Da hatte man sicherlich in den letzten Jahren die Hypothese, dass das begünstigt werden kann. Dem war aber nicht so. Und es konnte auch bestätigt werden, dass es keine Zunahme zu unerwünschten kardiovaskulären Ereignissen kam. Also diese Adverse Events nennt man das in der Studie immer. Mittlerweile blickt man auch schon retrospektiv auf ein paar Jahre zurück. Und auch hier bisher konnten keine Unterschiede zwischen der Testosterongruppe und der Placebo gefunden werden.
Dann kommen wir jetzt nochmal auf die Prostata zurück. Die haben Sie vorhin ja schon kurz angesprochen. Es gibt ja bisweilen auch immer noch das Gerücht, dass eine Testosterongabe die Entstehung eines Prostatakarzinoms fördern kann. Was sagen Sie denn dazu?
Also das Dogma ist überholt. Das sind gute Neuigkeiten für den Mann, der jetzt einen Hormonmangel hat, muss man ganz klar sagen. Wie ich eingangs gesagt hatte, Testosteron trägt nicht zu der Entstehung eines Prostatakarzinoms bei, erhöht auch nicht das Risiko, dass man das Ganze bekommt. Das schon mal ganz wichtig vorweg. Sollte man bereits einen Prostatakrebs haben, was unentdeckt ist, kann eine Behandlung aber die Tumorprogression begünstigen. Wenn wir jetzt mal wissenschaftliche Daten, aktuelle, zugrunde legen, konnte auch der FDA-Panel, von dem ich gerade bereits gesprochen habe, direkt in der Studie anknüpfen und auch angeben, dass man keine Auffälligkeiten bei dem Auf- oder Neuauftreten von Prostatakarzinom feststellen konnte bei der Patientengruppe, die unter Testosteronbehandlung waren. Ganz im Gegenteil, da konnte man nichts sehen. Es war sogar so, dass mehrere Teilnehmende des FDA-Panels vergleichbar bessere Werte hatten im Blutdruck bei den Blutzuckerwerten. Also bei der Testosteronbehandlung handelt es sich um eine Therapie systemischer Erkrankungen und die muss auch angegangen werden. Wenn man jetzt noch weiter über das Dogma Prostatakarzinom und Testosteron redet, muss man klar sagen, mittlerweile ist man sogar so weit, dass selbst Männer, die einen Prostatakrebs gehabt haben und sich ein Jahr nach kurativer Behandlung befinden, dass man die auch in der Folge behandeln kann. Und man geht sogar mittlerweile so weit, dass Männer, die Prostatakrebs haben, dass man sich anschaut, was passiert mit dem Tumor, wenn man den Patienten trotzdem behandelt. Das sind ganz vielversprechende Daten, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Das wird nochmal zu Paradigmenwechseln führen. Es scheint nach aktuellem Wissensstand so zu sein, als dass Testosteron auch für Männer mit Prostatakrebs gewisse positive Effekte mit sich bringen kann. Was bedeutet das Ganze jetzt für die Hausarztpraxis? Die Therapie sollte hypogonadalen Männern nicht vorenthalten werden, weil Ängste aufgrund der Prostata oder auch im Hinblick auf kardiovaskuläre Ereignisse bestehen.
Vielen Dank für diese Klarstellung, Dr. Sahi, und auch überhaupt für diese Übersicht bis hierhin. Zum Abschluss wäre dann meine letzte Frage: Was würden Sie denn Ihren Kolleginnen und Kollegen auf den Weg geben? Was wäre hier Ihre Take-Home-Message?
Also was mir ganz wichtig wäre, ist, dass der Hausarzt ist die erste Anlaufstelle für die Männer mit Testosteronmangel, denn die meisten Männer wissen nicht, was ihnen fehlt. Die gehen mit relativ unspezifischen Symptomen zum Arzt. Dass man da eine gewisse Awareness hat für diese Patienten, dass man das nicht einfach abtut im Sinne von da, das sind Zeichen der Alterung, das ist jetzt einfach so, das müssen Sie billigend in Kauf nehmen. Das wäre mir immer ganz wichtig, aktiv Symptome abfragen und dann auch die Labordiagnostik machen. Das Ganze nicht nur auf sexuelle Symptome reduzieren. Wenn ein Mann einzig und allein über Nachlassen seiner Erektionsfähigkeit redet und sonst keine Symptome angibt, dann erscheint aus alltäglicher Sicht ein Hormonmangel als kausale Ursache für sehr unwahrscheinlich. Man sollte natürlich ein besonderes Augenmerk auf Risikopatienten haben. Also ganz klar, Typ 2, Diabetiker, metabolisches Syndrom, Adipositas, sicherlich ein großes Kollektiv. Wenn die Diagnose erhoben wird, dann entlang der Richtlinien, wie ich sie aufgezeigt habe, das heißt Symptome dokumentieren plus 2 Blutwerte sollten beide erniedrigt sein. Und wenn die Diagnose besteht, kann nach Ausschluss von Kontraindikation auch die Therapie durch den Hausarzt oder Allgemeinmediziner initiiert werden. Das ist jetzt nicht einem Urologen oder Andrologen vorenthalten, denn man darf auch nicht vergessen, dass nicht jeder Urologe hat sich daraufhin spezialisiert und unter Umständen, wenn er eine Spezialisierung im Hinblick auf gutartige Prostatavergrößerungen oder sonstige Tumoridentitäten hat, wird der Hypogonadismus des Mannes nicht sein alltäglich Brot sein. Und da unterstelle ich den Hausärzten, dass die das mindestens genauso können. Wichtig ist auch, wie ich gesagt habe, versuchen Sie, den Männern unter die Arme zu greifen. Die Testosterontherapie kann den Teufelskreis aus viszeralem Fett und Testosteronmangel durchbrechen, dadurch Testosteronmangelsymptome lindern und die Lebensqualität signifikant erhöhen. Abschließend keine Angst haben. Ja, ich kann glücklicherweise sagen, bei einer Testosteronbehandlung oder durch eine Testosteronbehandlung habe ich noch keinem Patienten großen Schaden zugefügt. Auch ist keiner gestorben, glücklicherweise. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und man sollte jetzt nicht unbegründet Gerüchte ein selbst beeinflussen lassen. Testosterontherapie ist sicher in Bezug auf Prostatakarzinom und auch im Hinblick auf die kardiovaskuläre Gesundheit.
Vielen Dank, Dr. Sahi, auch nochmal für dieses ermutigende Schlusswort.
Ja, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht.
Danke, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung. Diese Episode ist eine Produktion der Abteilung Corporate Publishing der Springer Medizin Verlag GmbH. Das Impressum zu dieser Episode ist in den Shownotes verlinkt.